Dieser Tag heute mitten in der Woche ist ein Geschenk. Ein Tag der Ruhe, aber noch viel mehr ein Tag der Umkehr in die offenen Arme unseres Herrn. Ich möchte Sie begrüßen am Anfang unseres Gottesdienstes. Wir wollen miteinander singen. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. 195, die Verse 1 bis 3. Unser Herr spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wir wollen beten. Herr, wir kommen heute Morgen zu dir. Und wir bringen die ganze Not unseres Lebens mit. Wir wollten mit unserem Leben etwas Großes. Und dabei haben wir in der eigenen Führung und Leitung unseres Lebens nur so viel Falsches und Verkehrtes geschaffen. Und wir wollen zu dir, weil bei dir das Licht ist und weil du auch unser Leben hell machen kannst. Du kannst uns das Bedeutende, das Bleibende, das Große zeigen. Und wo wir zu dir kommen, da wird auch sichtbar, wie unser Leben etwas Neues vollbringen kann, wie wir in dieser Welt eine Aufgabe erfüllen können für dich und dein Reich. Herr, wir bitten dich, nimm alles Falsche, alles Unrechte, alles, was vor dir nicht bestehen kann, alles Sündige hinweg und mach uns jetzt ganz frei, dass wir dir gehören und du unser Herr sein kannst. Und dass wir dann heimkehren, aus der Leere in die Fülle, aus dem, was nichts satt macht, zu dir. Und rede heute so mit uns, dass jeder von uns mit all dem, was wir mitgebracht haben, an Ängsten und Sorgen, von dir her eine Antwort bekommen. Lass uns nicht Menschenwort vernehmen, sondern dein heiliges Gotteswort. Ja, dass wir von hier weggehen als die, die Frieden gefunden haben, und die fröhlich sind in dir. Amen. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. lese als Schriftlesung aus Matthäus 11 das Fröhlichste im Christenleben, umzukehren in die offenen Arme Jesu hinein, dass eine christliche Tradition, die Buße zu einem Trauerakt gemacht hat, bleibt unverständlich für solche, die das Wort Gottes kennen. Ich lese aus Matthäus 11. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater und Herr, Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn es ist also wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will offenbaren. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Man könnte auch übersetzen, denn mein Joch ist schön und meine Last ist leicht. Wir haben in unserem württembergischen Anhang ein Lied, das Buße, Umkehr zu Jesus hin so gut ausdrückt. Ein Lied von Philipp Spitter. Nun, manche kennen vielleicht die Melodie nicht so, aber sie ist doch sehr bekannt. Wir haben es jedes Jahr hier mit großer Freude gesungen. 447, kehre wieder, der du dich verloren hast. 447, den ersten Vers und die beiden letzten Verse. Text steht im Hebräerbrief im 12. Kapitel, Vers 12 bis 17. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget dem Frieden nach gegen jedermann, und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und die Gemeinde dadurch befleckt werde. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisset ja, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward. Denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Herr, schaff uns heute Raum zur Umkehr. Amen. Liebe Gemeinde, auf Wanderungen habe ich das oft erlebt, dass man unterwegs war und dann tüchtig losmarschiert war und plötzlich so im Gespräch vertieft innehält und sagt, ja, sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Man sagt, ja, ich habe schon auch einige Zeit keine Markierung mehr gesehen. Meist kommt das ja dann, wenn man mitten im Gestrüpp steht. Und dann denkt man, jetzt irgendwo stimmt was nicht. Und dann wird die Karte studiert. Sie wird einmal auf den Kopf gedreht und wieder rumgedreht, um seinen Standort richtig zu bestimmen. Aber man weiß ja nicht richtig, wo man steht. Und dann schließlich sagt man, ja, lasst uns mal in die Richtung laufen. Es wird nur umso wilder. Und dann läuft man wieder zurück und in die andere Richtung und dann vielleicht den Weg, den man kam, wieder zurück. Es ist so schwierig, den richtigen Weg zu finden. Und heute in unserer modernen Gesellschaft sehen das alle, dass da die große Not eigentlich liegt. Welchen Weg soll man gehen? Was ist eigentlich richtig? Wie soll man heute seine Kinder erziehen? Für welche Ideale soll man sich einsetzen? Was ist gut, was ist böse? Die Menschen sind heute orientierungslos geworden. Da kann man dann ein Stück in die Richtung laufen und dann nach einer Zeit seines Lebens sagen, ja nun, ich gehe mal wieder in eine andere Richtung. Es gibt viele Meinungen, viele Angebote, viele Wege. Darum sind auch heute die Gespräche so wichtig, die Diskussionen. Man muss sich doch unterhalten, man muss sich kritisch in Frage stellen, was ist richtig, wo ist der Weg? Wenn wir in die Schar der Christen hineinsehen, dann scheint die Ratlosigkeit ja in nichts geringer zu sein. Kaum eine Frage, die dort nicht auch umstritten ist. Oder wo kann man sagen, heute haben die Christen ein Wort, eine Stimme, wo sie sagen, das ist der Weg. Wenn wir heute einen Bußtag feiern, dann feiern wir ein bisschen anders, als ihn die alten Könige sich gedacht haben, die uns dieses Geschenk, dieses Feiertags ja beschert haben. Die gesagt haben, wenn wir schon so absolutistisch herrschen, dann sollen wir auch einmal im Jahr büßen, dass es batscht, so richtig, dass es ein Stück gibt. Und dann soll das ganze Volk mitmachen und in Trauerkleidern daherkommen. Die haben Buße nicht begriffen. Dass Buße eine Änderung des Kurses meines Lebens ist. Und dass das eine Frage für das ganze Jahr ist. Das ist schön, wenn der heutige Tag uns zum Anlass dient, unseren Kurs zu ändern. Aber ich muss wissen, welchen Kurs soll ich einschlagen? Was ist recht? Und da müssen wir eine klare Orientierung haben. Mir begegnen immer wieder Leute, die sich daran stoßen, wenn in der Verkündigung des Evangeliums gesagt wird, das ist der Weg, den geht. Ich habe schon empörte Briefe bekommen. Wie können Sie das so sicher sagen? Seien Sie nicht so vermessen. Und das ist eine Frage, die uns im Innersten bewegt. Die ersten Jünger waren sehr, sehr unsicher. Und wir alle sind hin und her geworfen von unseren Gedanken. Wir wissen nicht, was richtig ist. Wir brauchen jetzt gar keine persönliche Beichte abzulegen. Das wissen Sie ganz genau, wie uns die Fragen der modernen Zeit genauso umtreiben wie Sie. Aber da geschieht im ersten Jüngerkreis etwas ganz Großes. Als die Jünger nicht mehr wussten, was sie machen sollen, ein paar haben sich schon abgesetzt, sind nach Emmaus gelaufen und sagen, wir steigen jetzt aus. Und die anderen sagten, wir kommen überhaupt nicht mehr mit, was los ist. Sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollen am Ostermorgen. Da trat Jesus unter sie. Da wurden die Jünger froh, da sie den Herrn sahen. Und davon bin ich überzeugt, dass in unseren Tagen dieses Wunder geschieht, wo einer von ihnen über der Bibel sitzt und den Herrn fragt, Herr, gib mir Klarheit. Ich weiß, er gibt ihnen volle Klarheit über ihre Fragen. Und wenn es ein langes, heißes Ringen ist, das sie schier zerbricht. Und das Wunder geschieht auch überall dort, wo wir anderen Menschen das Wort des Evangeliums heute ausrichten, dass der Herr zu Menschen redet und dass er ihnen sein Wort auslegt. Und das war dem Hebräerbriefschreiber so wichtig, dass er sagt, es gibt so viel Schönes in der Christenheit und in der Tradition des Gottesvolkes. Dann spricht er vom Tempel und vom Hohepriester, aber sagt, das ist alles noch nichts im Vergleich zu diesem lebendigen Herrn Jesus, der seine Gemeinde führt. Und von dem redet er. Und der ganze Hebräerbrief ist eine Anweisung für, man könnte sagen, einen Wanderführer durch die Welt, wo er ihnen sagt, was wir an diesem starken Herrn haben, der mitleidet mit uns, der unsere Schwachheit tragen kann, der uns zur Ruhe bringen will, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das möchte er dieser Gemeinde groß machen und sagen, es ist nicht wahr, dass man ewig im Unsicheren bleiben muss. Man kann feste Tritte tun, das ist doch sein erstes Wort hier. Man kann tüchtig marschieren und Grund unter die Füße kriegen. Man muss nicht dauernd in Fragen und in Zweifeln drin bleiben. Denn dort werden alle Zweifel beantwortet, wo man vor Jesus steht und er uns Antwort gibt. Gerade das Kapitel vorher, das große Kapitel des Glaubens, Hebräer 11, ist ja voll von Beispielen, wie Menschen durch diese Welt ziehen und einen ganz, ganz klaren Kurs steuern. Was war denn Abraham, der seine Heimat aufgibt, der auszieht, aus seiner Freundschaft und alles liegen lässt. Wie hat er nur die klare Orientierung, was in dieser Situation recht und gut ist und was er lassen muss und wie er Gottes Stimme vernehmen soll? Und dann geht dieser Abraham seinen Weg und sieht auf die zukünftige Stadt, auf das Ziel. Und dann sieht er auf den Herrn, der mit ihm geht, der sein Schild und sein sehr großer Lohn ist. Und er vernimmt dieses Wort und dieses Wort ist ihm mehr als alles andere. Er traut diesem Wort, er glaubt diesem Wort und er geht. Heute Bußtag, das heißt gehen, einen Weg laufen, einen sicheren Kurs haben. Einen Kurs haben, wie der verlorene Sohn den Kurs hat, heim zum Vater. Ich will Leben haben, es muss sich lohnen, das ist Bußtag. Drei Dinge möchte ich dazu nennen. Das bedeutet entschlossen marschieren. Es ist unter Christen ja eine große Ratlosigkeit auch, was soll ich eigentlich tun? Wenn man also über dieses Thema redet, dann wird das fast, ja, was wollte man sagen, komisch, lachhaft. Wie das ineinander geht, wenn man sagt, ja, du musst etwas tun, du musst den Kurs deines Lebens ändern. Sagt der andere, stimmt ja gar nicht, ist ja alles Gnade. Schließlich ist das ja ein Geschenk Gottes, wenn ich umkehren darf. Ich kann ja aus mir heraus gar nicht das tun und man hat ja immer ein Bibelwort zur Hand und dann kann man alles noch belegen. Und die Ratlosigkeit wird eigentlich sehr groß, was soll ich tun? Viele Menschen sagen, in Augenblicken, wo sie vom Herrn gefordert werden, etwas zu tun, sagen die, ach, ich kann gar nicht, ich will mir es gerade schenken lassen oder ich will den Herrn bitten. Ich weiß nicht, ob man das kann. Ich frage mich, ob ein ungezogenes Kind zu seiner Mutter sagen kann, wenn die Mutter sagt, jetzt muss ich lieb sein, ob es dann das Kind sagen kann, Mutter, ich bitte dich, lass mich bitte lieb sein. Das ist eine Entscheidung, die das Kind selber fällen muss. Wenn der Herr zu uns sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, kann ich dann sagen, Herr, hilf mir, dass ich glauben kann? Oder muss ich nicht sagen, Herr, auf dein Ruf hin will ich's wagen. Auf dein Wort hin will ich mich in die Arme stürzen. Ist das nicht die Antwort? Wenn der Herr fordert. Ja, gibt's denn in der Bibel Forderung, sagen Leute? Das Wort Jesu ist doch frohe Botschaft, ist doch keine Forderung, ist doch kein Gesetz. Da hätten wir das gründlich missverstanden. Es gibt eine frohe Botschaft, die eine Forderung sein kann. Wissen Sie das? Wenn ich einem Ertrinkenden einen Rettungsring zuwerfe und sage, fass an, das ist ein Befehl, fass an. Und dann muss er fassen, das ist doch Forderung, aber eine frohe Botschaft, das ist Evangelium. Dann lesen Sie einmal die Worte Jesu, sagen Sie doch nicht, da wird immer gesagt, das ist nur ein Geschenk, das kann man sich bloß völlig unverdient in die Hand legen lassen. Da hat Jesus gerufen, komm zu mir. Ja, was hat er denn gemeint? Komm, hat er gesagt. Der Vater ist dem verlorenen Sohn nicht bis zu den Sauställen nachgelaufen. Er hat gesagt, komm her. Und dann hat er gewartet auf dem Dach seines Hauses. Komm. Und das ist wichtig, das gehört zum Evangelium, dass man aufstehen muss, dass man loslaufen muss. Hier steht da, tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle, dass nicht jemand unsicher wird. Das ist die beste Evangelisation für unsere Mitmenschen, wenn wir in unserem Leben einen klaren Weg gehen. Ist das nicht die Not heute unter der Christenheit? Dass man das ganze Leben dasitzt und meint, die Freude des Glaubens und die Gewissheit des Heils fliege einem zu, wie die gebackenen Hühner im Schlafenland. Ich kann sie mir nicht erwerben, ich kann sie mir nicht erkämpfen, aber ich darf sie packen, ich darf sie in die Hand nehmen, diese Zusagen, die mir Gott gibt, diese Glaubensgewissheit, dass er mir sagt, ich gebe dir Frieden, ich trage dich. Und ich darf dann sagen, Herr, ich kann nichts bringen, ich komme als armer, leerer, sündiger Mensch zu dir, aber ich will dich nehmen bei deinem Wort und ich will dir glauben. Es ist etwas ganz Wichtiges, dass hier ein Schritt erfolgt, gerade den Jesus immer wieder auch den Menschen zugerufen hat. Kehrt um, eine Forderung. Kehrt um. Gerade weil sein Erbarmen jetzt so nahe kommt. Aber nie hat er sich einem Menschen aufgedrängt. Ich habe die große Angst, dass heute auch Menschen unter uns sitzen, die seit Jahr und Tag die Botschaft des Evangeliums hören. Und das ist in ihnen nur ein großer Schmerz, weil sie irgendwas ahnen. Es muss sicher wunderbar schön sein. Und dann sagen sie, ich sehe die jungen Christen, die sind alle so fröhlich und ich bin nicht fröhlich. Ich habe nur Zweifel, Anfechtungen, Lasten im Glauben. Ich sehe nicht klar, ich habe nur Probleme. Und sie hören nie dieses Wort, dass der Herr sagt, dring doch hinein, nimm das für dich, sag ja dazu. Bezieh das auf dein Leben, nimm dieses angebotene Erbarmen für dich. Und das ist eine Forderung des Evangeliums, eine frohe Botschaft, die mein Leben neu macht und die mein Leben heilt. Es gibt gerade in unserem Glaubensleben leicht eine Müdigkeit. Man hat da plötzlich keine Kraft mehr, man lässt da alles liegen und stehen, man kann nicht mehr weiter. Und dann steckt man auf. Und da sagt der Hebräerbrief, jetzt vorwärts, geh doch weiter, Mahnung, Forderung, fass doch du diesen Herrn Jesus Christus. Natürlich, er ist der Anfänger meines Glaubens. Warum ist er der Anfänger? Weil er mich zuerst gerufen hat. Ich habe sein Evangelium vernommen, er ging mir nach. Und dann habe ich ihn fassen können. Aber er will jetzt mein Leben zu einer Vollendung treiben. Er will es auf eine Höhe führen. Ich habe Ihnen vorher dieses Wort gelesen, wo Jesus davon spricht, dass er uns ein Joch auflegt. Auch das haben viele vergessen. Das Evangelium will ein Joch auf unserem Buckel sein, wie wir sagen. Und es will uns eine Last sein. Warum denn? Es will uns weitertreiben. Es will uns beherrschen, führen, leiten. Wenn ich bloß da sitze und sage, ach so, das Evangelium tröstet mich, dann kriege ich nie die Freude des Glaubens. Jesus will heute meine Entscheidungen prägen. Er will mich heute bestimmen. Er will mir heute Klarheit geben. Er will den Kurs meiner ganzen Lebensführung ganz klar legen. Ich darf das täglich auch in seinem Wort vernehmen. Und da, wo wir in der Gemeinschaft mit anderen Christen leben, da kommt klare Orientierung für unser Leben heraus. Und das muss herauskommen. Das Evangelium ist nicht bloß so ein Seelenwärmer, so eine Bettflasche, die es ein bisschen behaglich macht, sondern das ist der Weg zur Freude, der Weg, der sich lohnt, die große Erfüllung, das reiche Leben. Der erste Punkt war, das bedeutet entschlossen marschieren, entschlossen marschieren. Wenn jetzt einer sagt, ich kann das nicht, der Mann macht mich kaputt mit seiner Predigt, nein, ich mache sie nicht kaputt. Will Ihnen sagen, dann sind Sie reif, als ein verlorener Sohn in die vergebenen Arme Jesu hineinzusinken. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht weiter, gerade so. Wir lesen nie anders Bibel als die Ratlosen. Aber die den Herrn dann vor Augen haben, der unseren Füßen einen gewissen Tritt gibt. Wir nehmen dieses Wort eben nicht bloß als so ein Wort, sondern dieses Wort als das Wort des Herrn, das gebietet und das weist. Zweitens, das bedeutet Heiligung unseres Lebens. Das bedeutet Heiligung unseres Lebens. Es ist ein ganz großes Wort, dass Jesus, wenn er Menschen ruft, ihr ganzes Alltagsleben in seinen himmlischen Glanz taucht. Wie geht das? Wir kennen so viel Scheinheiligkeit, so viel unnatürliche Frömmigkeit oder so viel versteckte Gottlosigkeit bei uns noch im Werktag, dass uns das ganz unklar ist, was hier gemeint ist. Wenn der Herr uns ruft, dann will er, dass unser Körper, unsere Arbeit, die wir tun, unsere Gespräche, unser ganzes Leben, unsere Freuden, unsere Empfindungen, unsere Gedanken, alle hineingetaucht werden in seine Heiligkeit. Wie geht das? Da meinen manche immer, man müsse sich selber veredeln, wie so ein wilder Baum, der da irgendwie dauernd gezweigt wird und soll da eines Tages gute Früchte bringen. Da gibt es Leute, die stehen in einem ganz harten Kampf mit sich und die wollen sich mit ungeheurer Energie selber erneuern und verbessern. Der Münchhausen allein konnte sich an seinem Schopfe aus dem Sumpfe ziehen. Das schaffen wir nicht. Mit unserem angeschlagenen und notleidenden Charakter, den wir haben. Wir kommen da so nicht zu einem heiligeren Leben. Wir kommen mit Energie nicht weiter. Es ist wieder die Vergebung Jesu, die unser Leben heilig macht. Haben Sie schon einmal die unrechten Dinge aus Ihrem Berufsleben mit Jesus durchgesprochen in der Beichte? Direkt mit ihm. Haben Sie darüber Vergebung empfangen? Wie ist denn das, wenn er unser Leben heiligt? Wenn er alle unsere Urlaubspläne, unsere Freuden, die wir haben, unsere Gedanken, unsere Freizeitdinge von ihm reinigen lassen. Er will das ja. Er hat ja diese schöne Welt geschaffen. Er ist kein Feind der Freude. Im Gegenteil, er will die Fülle des Lebens haben, aber dass es alles von ihm kommt, durch ihn durchgeht, vor ihm bestehen kann, dass die Freude erst vollkommen werden kann, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, jaget der Heiligung nach. Die kriegt man gar nicht so leicht. Ein Förster hat mich mal auf die Pirsch mitgenommen, das ist eine brutale Sache, wie die da stundenlang sitzen, bloß mit dem Ziel, um ein Tier abzuknallen. Aber mich hat das doch beeindruckt. Wir können ja so schlecht ruhig sitzen, aber das ist doch wunderbar. Morgens in doch frühen Dämmerung lange zu sitzen. Und dann plötzlich reißt da ganz leicht seine Flinte her und dann Hasaren Schatten. Glücklicherweise hat er nichts getroffen an dem Morgen. Das hätte ich sicher nicht ertragen. Aber wie der stundenlang auf dem Hochsitz sitzt und wartet, bis er nur sein Wild ins Visier bekommt. Und das meint der Hebräerbrief, der Heiligung muss man nachjagen. Das ist eine Mühe und eine Arbeit. Jetzt sagen Sie wieder, das ist wieder Gesetz und Forderung, was der predigt. Das ist eine Frohbotschaft. Ein Jäger ist auch einer, der Freude dran hat am Jagen. Das ist eine Freudensache, dass man da sitzt und sagt, ich will da sehen, wie ich in mein Leben noch die Reinigung Jesu hineinbringe. Ich will sehen, wie er auch noch dieses Gebiet meines Lebens mit seinem Glanz erfüllen kann. Wie er auch an dieser Stelle meinen angeschlagenen und kranken und schwarzen Charakter heilen kann. Ich bin gespannt, wie er das macht. Und so will ich in seinem Wort studieren. So will ich aufmerken und hören, wo er mir seine Stimme sagen lässt und wo er mit mir redet. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann. Auch der Friede fliegt einem nicht wie die gebratenen Tauben in den Mund. Auch dem muss man nachjagen. Nicht indem man sich selber veredelt, sondern indem man dem Wort Jesu nachhört. Und immer mehr entdeckt, wie er auch hier der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Wie er mit mir einen Weg begonnen hat, den er auch zum Ende führen will. Der nicht bloß das Wollen schenkt im Glauben, sondern auch das Vollbringen. Und gerade weil das Evangelium die große Nachricht ist, von der machtvollen Tat, die Jesus tut, von seinem Vermögen, von seiner Allmacht, von seinem Erbarmen ist so wichtig, dass ich dem nachjage und die Beute bekomme. Wenn eine bittere Wurzel aufwächst, ich habe eine Zeit lang einmal einen Garten gehabt und wenn man den nur so ein paar Wochen ließ, das wissen die, wie dann die Unkrautswurzeln sich verbreitet hatten und wie die plötzlich weitergehen, warum die alle viel schneller wachsen als das gesunde Kraut, das versteht man ja nie. Aber das ist eine bittere Sache. Oder wenn dann einer ein bitteres Kraut in die Suppe tut und tut ein wenig zu viel hinein, dann ist die ganze Suppe kaputt. Wenn da in unserem Leben nur etwas von diesem Unkraut weiterwuchert, dann ist die ganze Sache des Glaubens verdorben. Dann ist mein ganzer Christenstand in Not geraten und in Mitleidenschaft gezogen. Nur eine Not, nur eine unbereinigte Sache, die sich wie ein Unkraut ausbreitet und weiterwuchert. Ein Streit, den wir mitziehen. Wissen Sie das? Eine ungeklärte Sache vor Gott, eine ungeheiligte Begier kann ein ganzes Leben zerstören. Trotz der Frohbotschaft des Evangeliums, weil einer nicht zugepackt hat. Das bedeutet der Heiligung nachjagen, das war unser zweiter Punkt. Das erste war entschlossen marschieren. Und das dritte war Müdigkeit überwinden. Da steht von Esau noch etwas da und dieser Esau war ein müder Mann, der kam draußen von der Jagd nach Hause, war ein Jäger und Sammler und kommt heim und haut sich aufs Kanapee und müde und sagt zu seinem Bruder, hast mir nichts was zum Futtern. Und er hat da gerade so eine gute, ich verstehe das gar nicht, mir schmeckt die Erbsensuppe nicht so, aber immerhin dem hat es geschmeckt, wie er aus dem Wald kam. Und das war so für ihn richtig das Verlockende. Jakob war ja ein verwöhnter junger Mann und lebte gern bei Mutter, hing ein bisschen im Rockzipfel noch. Und dieser häusliche Typ, der hat so einen schönen Suppentopf da stehen, sagt, gib mir den. Ist ja nichts Böses, eine Suppe zu essen. Aber der Jakob hat gesagt, gib mir deine Erstgeburt dafür. Was bedeutet mir meine Erstgeburt? Kann ich hergeben? Hat nicht gewusst, dass an dieser Gabe, sie waren ja Zwillinge, die beiden, nur war der Esau etwas eher geboren, dass an dieser Erstgeburt der Segen Gottes hing. Es gibt Stunden in unserem Leben, da sagen wir, was bedeutet mir das, dass ich auf dieser Wanderschaft bin auf dieses ewige Ziel hin. Da gibt es Stunden, wo wir sagen, jetzt ist nur wichtig, dass ich Ruhe bekomme. Jetzt ist nur wichtig, dass mein Körper gesund wird. Jetzt ist nur wichtig, dass ich aus diesem Engpass im Beruf durchkomme und dass ich da wieder ein wenig Entlastung bekomme. Jetzt ist nur wichtig, dass sich dieses Problem meines Lebens löst. Der Hebräerbrief sagt, eines Tages wollte Esau seine Erstgeburt bei Gott einlösen und er ward verworfen. Das steht im Neuen Testament, dass man verloren gehen kann, dass man heulen kann wie ein Schlosshund und es hat keinen Wert, weil man mit Tränen nicht einmal die Seligkeit erzwingen kann. Und das Heulen ist es gar nicht am Bußtag, denn wir können nicht mit Tränen unsere Sünden bezahlen. Sondern was wir tun müssen, und ich hoffe, dass ich Ihnen das heute zeigen konnte, was wir tun müssen, ist nicht unsere Seligkeit verdienen, die können wir nicht. Aber heute, wo uns der Herr dieses Geschenk gibt, dass er unser Leben wenden will, dass wir auf ihn zugehen, dass wir sagen, danke, dass wir ihn beim Wort nehmen. Es ist ein Geschenk, wenn der Herr uns Raum lässt zur Buße. Und wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausstoßen. Aber man muss zu ihm kommen. Amen. Ein Lied der Freude, nun aufwärts froh den Blick gewandt, 472 Vers 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein großes Erbarmen. Du beugst dich so tief zu uns herunter. Wir können nicht zu dir, aber du kommst heute zu uns. Du klopfst heute an unsere Tür. Und du willst alles tun. Wir sind die Beschenkten. Wir sind die Beglückten. Du bist der, der unser Leben heil machen kann. Du bist der, der Sünde vergibt. Du bist der, der die Macht des Bösen auslöschen kann. Und da wollen wir dir die Türe öffnen, damit du bei uns einkehren und Wohnung machen kannst. Herr, dring du bei uns allen ganz durch, dass wir uns von dir den Kurs unseres Lebens bestimmen lassen, so dass wir erfülltes, reiches, lohnendes Leben finden. Herr, und lass diese Botschaft viele treffen, auch dass wir sie vielen weitersagen können, dass dieses kurze irdische Leben erfüllt, reich und wertvoll sein kann, ja, sich lohnt, wenn du dieses Leben mit deiner Gegenwart erfüllst. Herr, zeige uns, wo noch etwas in dein Licht gestellt werden muss. Gib uns Klarheit, auch in den kommenden Tagen, was vor dir noch geklärt werden muss, damit wir ganzen Frieden und volle Freude haben. Herr, und mach uns auch die Punkte klar, die uns von dir trennen, wo eine Klärung Not tut, wo heute eine Umkehr Not tut. Herr, lass uns nicht verworfen werden. Wir bitten dich, sondern mach du uns auf ewig selig. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 462 den 5. Vers. Ist für einen Durstigen das Trinken ein Muss oder eine frohe Kunde, eine frohe Botschaft, die ich ihm zurufe? Na, trink doch! Du musst trinken, ja, sonst verdurstest du. So ist die frohe Botschaft des Evangeliums ein Wort, das uns aufruft zum Zugreifen. Wir haben alle unsere Abkündigungen, alle unsere Bekanntgaben in diesem gelben Zettel. Wer den noch nicht hat, nehme ihn bitte am Ausgang mit. Da steht alles drin. Alle unsere Veranstaltungen, nächste Gottesdienste, Sonderveranstaltungen. Heute Abend ist ja ein afrikanischer Jugendpastor in unserem Jugendbibelkreis für junge Leute bis zu 30 Jahren aus Nordtansania, der über die Fragen Gemeinschaft der Christen untereinander, Freude des Glaubens und Umkehr reden wird. Ein 24-jähriger Pastor Boko aus Nordtansania. Unser Opfer ist heute noch einmal für diese neue Missionsstation, die die lieben Seller errichten wollen in Indonesien, in einem schweren Sumpfgebiet. Und wir wollen hier unser Teil geben, damit dort das Evangelium verkündigt werden kann. Und dann möchte ich Sie einladen, wir wollen anschließend das Abendmahl feiern, wo Jesus uns das zusprechen kann, dass er die Gabe ist, das Brot des Lebens. Wir wollen um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.